Deutschlandfunk, Andruck.
Die Präsidentschaftswahl in den USA steht unmittelbar bevor. Die Umfragen zeigen die demokratische Kandidatin Kamala Harris insgesamt knapp vorn. Das heißt aber noch nichts, weil das US-amerikanische Wahlsystem ja bekanntlich anders funktioniert. Und in den entscheidenden Bundesstaaten ist eben noch nichts entschieden. Sowohl Harris als auch der republikanische Ex-Präsident Trump kämpfen um bestimmte Wählergruppen. Und das Interessante dabei ist, dass deren Präferenzen nicht mehr so eindeutig sind. So wie auch in Deutschland das Phänomen erstaunt hat, dass auch Migranten oder deren Nachkommen AfD-Wähler sein können. Über die Spaltung in den USA haben wir viele Bücher im Programm gehabt. Heute schauen wir mal auf die Besonderheiten in den Wählergruppen mit dem Buch von Kerstin Kohlenberg. Sie war US-Korrespondentin, hat dort unter anderem den Sturm aufs Kapitol 2021 miterlebt. Und sie erzählt die Geschichte dreier Menschen, die einerseits für drei Wählergruppen stehen, andererseits haben sie wie jeder Mensch ihre Eigenheiten und individuellen Entwicklungen und lassen sich eben nicht in ein Raster einpassen. Wir haben im Buch erstens den schwarzen Aktivisten Walter, der aber nicht mehr unbedingt die Demokraten wählt. Zweitens die Latina und arbeitsame Aufsteigerin Magali, die ebenfalls enttäuscht von einigen Entscheidungen der Demokraten ist. Und die dritte Person ist der Krankenpfleger Steven. Er war beim Sturm auf das Kapitol mit dabei. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin gesprochen. Frau Kohlenberg, Sie haben exemplarisch drei Bürgerinnen und Bürger ausgewählt, die die Stimmung vor der US-Präsidentschaftswahl in bestimmten Wählergruppen darstellen. Natürlich nicht repräsentativ, sondern bewusst sehr individuell. Sie sind ja vielen Menschen in den USA begegnet. Warum haben Sie diese drei Protagonisten ausgewählt?
Also Steven habe ich ausgewählt. Das ist der Kapitolstürmer, weil er einfach eine so unglaubliche Biografie hatte und weil dieser 6. Januar einfach so ein einschneidendes Erlebnis war. Und Steven hat einfach diese unglaublich interessante Geschichte, die sehr an J.D. Vance erinnert. Er kommt auch aus Kentucky. Mutter ist auch drogenabhängig und zusätzlich noch früh gestorben. Er ist bei der Oma aufgewachsen. Also es sind sehr ähnliche Züge und er ist jetzt im Gefängnis. Und die anderen beiden, Walter ist ein Black Lives Matter Aktivist, den habe ich getroffen auf einer Veranstaltung, wo er versucht hat, so eine Art versöhnliche Stimme einzunehmen. Wir Black Lives Matter Aktivisten und ihr Trump-Anhänger, wir wollen doch beide nur ein besseres Amerika. Und ich fand es so interessant, dass diese Message nicht funktioniert hat. Sowohl auf seiner eigenen Seite, den Aktivisten, die wollten das nicht. Die wollten nicht in die Mitte rücken, weil sie gemerkt haben, da kann man nicht mobilisieren und die anderen eben auch nicht. Und die dritte ist eine junge Latina. Und wenn man jetzt darauf guckt, im Grunde genommen ist sie jemand, der aus einem Ort wie Springfield, Ohio kommt. In ihrem Fall heißt er Denison, Iowa. Und sie ist mit diesen ganzen Themen aufgewachsen, die wir jetzt im Wahlkampf sehen. Also ihr wurde zwar nicht vorgeworfen, dass sie Katzen und Hunde ist, aber es gab eben auch diese Spannung in diesem sehr konservativen Ort. Und trotzdem hat sie da Erfolg und hat ihr Haus und ist eine, die ihren amerikanischen Traum eigentlich verwirklicht hat, die einzige von den dreien.
Ja, bleiben wir mal bei Magali. Sie ist Latina, damit Vertreterin einer sehr wichtigen und großen Wählergruppe, 63 Millionen Menschen. 2020 konnte Joe Biden 65% dieser Wählergruppe erreichen. Magalis Eltern waren illegal eingewandert aus Mexiko. Sie haben hart gearbeitet. Magali und ihr Mann tun das auch. Sie haben es gesagt, sie sind soziale Aufsteiger, haben ihr Eigenheim in Iowa, leben also in gewisser Weise den amerikanischen Traum. Aber auch Magali ist sicher keine sichere demokratische Wählerin. Sie war, schreiben Sie, bereits von der Obama-Regierung enttäuscht, von der Grenzpolitik und dem Aufenthaltsrecht. Was treibt Magali vor dieser Wahl um? Welche Themen sind das?
Erstaunlich ist, alle drei Figuren verhalten sich wirklich so, wie wir das jetzt gerade im Moment in der Öffentlichkeit auch wahrnehmen. Also Magali zweifelt daran, ob sie noch die Demokraten wählen soll. Ihr Mann wählt sie schon seit der letzten Wahl nicht mehr. Das passt in dieses Raster rein, dass junge lateinamerikanische Männer sich von Trump angesprochen fühlen, also von diesem Männlichkeitsbild, was er repräsentiert und was die Demokraten nicht anzubieten haben, also ein positives, in welcher Weise auch immer man positiv definiert, aber ein Männlichkeitsbild, was diese Wählergruppe anspricht. Und dazu kommt noch, die haben es halt in die Mittelschicht geschafft. Mhm. Die sind beide Arbeiter in dem Sinne, haben eine Arbeiterbiografie. Magali ist zwar aufs College gegangen, aber es ist eher so eine Art Berufsschule gewesen. Und Sie haben es geschafft, den ökonomischen Aufstieg hinzulegen. Und den wollen Sie jetzt beschützen. Und wir sehen ja in allen Umfragen, die Amerikaner trauen das Trump eher zu, als sie das Kamala Harris zutrauen, die ökonomische Sicherheit.
Themen, bei denen Latinas und Latinos sind natürlich auch Religion und Abtreibung, spaltet auch die Community. Wie ist das bei Magali?
Ja, Magali ist eigentlich, also als ich sie vor anderthalb Jahren gesprochen habe, habe ich sie das gefragt und sie sagte, ja, also sie hätte sich da entwickelt bei dem Abtreibungsthema. Das war früher sehr wichtig für sie gewesen, weil natürlich auch sozial konservativ, sehr religiös. Sie geht auch jeden Sonntag noch in die Kirche. In diesem kleinen Ort, der wirklich zu 65% Trump wählt, gibt es mittlerweile auch eine spanisch gelesene Messe. Und es ist riesig, diese ganze Community, die sich da gebildet hat. Und sie sagte aber, sie hat sich entwickelt und sie hat das Gefühl, es muss nicht jede Frau, die schwanger wird, ihr Kind austragen. Es gibt auch schlechte Mütter. Und sie näherte sich da eigentlich dem demokratischen Thema an, weil sie damals Trump so abstoßend fand. Und jetzt merkt man aber, jetzt hat sie ihr Haus, jetzt haben sie sogar ein Apartment-Building gekauft. Und jetzt will sie das sichern. Und beim letzten Mal hat sie gesagt, sie neigt eher Harris zu. Jetzt sagt sie wieder, sie weiß es nicht genau. Also sie ist noch auf der Kippe und die Frage ist halt, wird Ökonomie das wichtigere Thema für sie sein oder schlägt so dieses Moralische, was sie auch hat und dieses Menschlichsein und Nettsein, schlägt das eher durch?
Der Einfluss der Latinas sei besonders hoch in dieser Wählergruppe, heißt es. Die Frauen gingen häufiger zur Wahl als ihre Männer und sie gäben in der Familie oft den Ton an. Ist das bei Magali auch so?
Ja, die beiden, auf der einen Seite haben die eine total moderne Beziehung, denn obwohl er so als ein Macho rüberkommt, also so mit Cowboy-Schuhen, ne, und Jeans und wenn die großen Feste feiern, dann hat er auch immer seinen Cowboy-Hut auf. Aber er ist der Superkoch. Er kümmert sich echt super nett, Abel heißt er, um die Kinder und ist stolz auf seinen Sohn, der kein Spanisch mehr spricht, der kein mexikanisches Essen mag, aber mit dem er zum Fußballspiel jedes Wochenende geht und in der Schule sich engagiert, der Vater. Und sie ist diejenige, die ihn immer so triezt und sagt, jetzt mach doch noch mal den Highschool-Abschluss. Er arbeitet in der Fleischindustrie, das ist dort in Denison eines der größten und wichtigsten Industrien, denn die hält im Grunde genommen oder lässt den Ort am Laufen halten, denn dort arbeiten die Leute, die die Steuern verdienen damit.
Und das ist richtig harte Arbeit. Ne?
Das ist also bei 40 Grad Rippchen schneiden. Und die Kinder der sozusagen der weißen Denisoner, die sind halt schon längst vom Land weg. Mhm. Die sind in der Stadt, die studieren. Und in diesen Lehrraum sind die Mexikaner gekommen und halten diesen Ort am Laufen und sind in dieser, und das ist, glaube ich, sehr stellvertretend für Amerika, in dieser Situation, dass die Leute in Denison wissen, wir brauchen euch, denn ihr haltet diesen Ort am Leben. Eure Kinder gehen in die Schule, die wäre sonst auch nicht mehr da. Das Krankenhaus ist nur noch da, weil wir so viele Einwohner haben und gleichzeitig wollen sie sie nicht. Und dieses Knirschen, das habe ich beschrieben in ihrer Biografie. Mhm. Und auch wie die Politik und Lokalpolitiker das eben für sich ausnutzen, wie sie das instrumentalisieren und wie im Grunde genommen in diesem Ort so eine Art Mini-Trump groß geworden ist politisch und dann eben auch nach Washington gegangen ist. Und Trump hat dann später seine Ideen, nämlich eine Mauer zu bauen, übernommen.
Kommen wir mal zu Walter, dem Black Lives Matter-Aktivisten. Er ist, habe ich schon gesagt, alles andere als ein sicherer Wähler für Kamala Harris, also einer derjenigen, die sich keine Verbesserung für ihre Belange erwarten sollte, die Demokratin gewählt werden. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP und des Meinungsforschungsinstituts NORC gilt das für die Hälfte der befragten schwarzen Wählerinnen und Wähler. Walter ist allerdings Aktivist, das heißt, er arbeitet gezielt auf Veränderungen hin. Wo steht er und was will er?
In seiner Geschichte, die in dem Buch fängt die schon in den 60er an mit den Eltern und wie die die Bürgerrechtsgesetzgebung erlebt haben und wie sich das im Norden eben nicht so durchgeschlagen hat. Die Enttäuschungen, die sich da eingesetzt haben, die Bronx als ehemals jüdisch und dann später Schwarz-Latino-Bereich, das versuche ich so als Milieu zu schildern. Und er dockt im Grunde genommen Hawk unter Walter, wie er ursprünglich heißt, Hawk, wie er sich dann später nennt, dockt an diesen Ideen und Erfahrungen und Gefühlen auch der Eltern im Grunde genommen 60 Jahre später wieder an. Und er,
also Malcolm X und Black Panthers.
Ganz genau. Mhm. Und die Bücher stehen überall bei ihm zu Hause. Und er hat angefangen, hatte ich ja eben gesagt, in der Mitte und hat versucht, so eine Martin Luther King Figur zu werden und hat dann einfach gemerkt, in der Öffentlichkeit, die im Moment in Amerika besteht, in der Aufmerksamkeit nur an den Rändern produziert wird, kommt er damit nicht an. Er kommt nicht mit durch. Und wenn man das jetzt auch mit dem Wahlkampf sich anschaut, nur noch die Extremen. Also Kamala Harris muss bei Fox News auftreten und muss Bilder von Trump dort abspielen, damit es überhaupt noch in dieser Öffentlichkeit durchbricht. Und in diesem selben Problem steckt er. Er wird immer extremer. Er fordert die Schwarzen zum Schluss auf, Waffen zu tragen. Und vor dem Parteitag der Demokraten stand er vor dem Parteitag mit Cornel West, auch einem sehr radikalen schwarzen Professor, und hat die Wähler aufgefordert, Kamala Harris nicht zu wählen, denn er und, wie wir ja sehen mittlerweile in Umfragen, viele junge schwarze Männer sind enttäuscht und wütend über die Demokraten.
Also ist er in gewisser Weise, auch wenn er eine besondere Biografie hat, repräsentativ für eine bestimmte schwarze Wählergruppe?
Also diese Enttäuschung mit den Demokraten, dieses Gefühl, ihr nehmt uns für selbstverständlich, das ist, wie wir das jetzt in Geschichten und den Umfragen in Georgia gesehen haben, glaube ich, weit verbreitet. Er ist natürlich noch eine Extremfigur, weil er sehr in den Medien stand, weil er sich mit Trump auseinandergesetzt hat und einfach auch eine interessante Biografie hat, wer ihm geholfen hat und wie er zum Jurastudium gekommen ist und Obama, aber auch Bush interessant fand als Politiker. Und dieses Gefühl, wir sind von den Demokraten alleingelassen worden, wir Männer vor allen Dingen. Ich glaube, das ist bei ihm sehr ähnlich im Vergleich zu den anderen jungen Männern.
Ja, ein ganz interessanter Aspekt in seiner Biografie ist ja, dass er schließlich im Justizsystem arbeitet. Also er war so ein Trouble Kid, Schulabschluss im zweiten Anlauf, College-Abschluss gerade so, nicht weil er dumm ist, sondern weil er immer Anti ist.
Ja.
Und dann landet er eben im Justizsystem, hadert aber auch damit, weil eben dieses System schwarze Menschen benachteiligt. Dass Kamala Harris einmal Staatsanwältin war, damit versucht sie ja immer wieder zu punkten. Aber für viele schwarze Wählerinnen und Wähler ist das ein Problem, richtig?
Ja, also das sind nicht so einfache Kategorien. Das ist alles,
es gibt kein Ja oder Nein.
Genau, und es ist alles sehr widersprüchlich. Also auf der einen Seite findet er das toll, da beim Staatsanwalt zu arbeiten. Er fährt mit dem Polizeiauto durch die Bronx und hält vor seinen Freunden und will die erschrecken. Das gibt es alles und er fühlt sich da auch wohl und er hat auch Freunde unter den Polizisten. Und trotzdem ist dann aber dieses nagende Gefühl, man weiß immer nicht genau, ob es damit zu tun hat, dass er eigentlich auch ein bisschen mehr von sich erwartet, als Gerichtshelfer zu sein. Und dieses Gefühl, aber auch diese Scham, dass er jetzt da sitzt in diesem Gerichtssaal und Jungs, die genauso sind wie er früher, als 14-, 15-Jähriger, mit Drogen erwischt werden, mit einem Joint, das mittlerweile ja legal ist, und dafür werden die eingebuchtet. Und er hat einfach diese Verantwortung und diese Scham, dass er auf der anderen Seite steht. Und ich glaube, oder so hat er es zumindest mir immer geschrieben, das war ihm wahnsinnig unangenehm. Mhm. Und deshalb wollte er da raus und ist dann in einer Anwaltskanzlei und hat dort angefangen und hat aber immer wieder die Chancen auch gehabt, rauszutreten und was Neues zu machen. Er ist halt sehr charismatisch und es ist natürlich auch seiner Biografie geschuldet, dass die Leute oft sehr viel Potenzial in ihm gesehen haben und gerne einen gut ausgebildeten schwarzen jungen Mann in ihrer Firma haben wollten. Also das kann man nicht absprechen.
Ihr dritter Protagonist, der Trump-Unterstützer Stephen, der wegen seiner Beteiligung beim Sturm auf das Kapitol mittlerweile verurteilt ist, nicht mehr wählen darf. Er steht nicht nur für eine bestimmte Wählergruppe, sondern eben auch für eine bestimmte Art der Politisierung, für Anfälligkeit, für Orientierungssuche, für denkbar schlechte Voraussetzungen. Und Sie schreiben bei den beiden anderen von Enttäuschung und Wut. Bei Stephen hat man den Eindruck, dass er permanent scheitert, an den Umständen, aber auch an sich selbst. Sie haben ihn ja, wir haben es schon gesagt, am Tag des Sturms auf das Kapitol getroffen. Wie hat er denn bei der ersten Begegnung auf Sie gewirkt? Also was hat er ausgestrahlt?
Ich wusste zuerst gar nicht, dass das ein Trump-Supporter ist, denn alle, die ich da sonst gesehen habe, die waren halt behängt wie Weihnachtsbäume mit Trump-Buttons und bei ihm war nichts. Also er hatte einfach nur eine dunkle Jacke und eine Mütze auf. Und um ehrlich zu sein, ich dachte ganz am Anfang, ist das möglicherweise ein Journalist oder was macht er hier? Und dann kamen wir ins Gespräch und dann war klar, dass das jemand war, der eben gerade über die Absperrung gesprungen war. Ich habe ihn dann in Kentucky besucht und habe ihn so wie wir jetzt hier sitzen mit einem Mikro, habe alles aufgenommen, bin mit ihm durch Kentucky gefahren. Er hat mir gezeigt, wo er aufgewachsen ist, den Trailer, wo er mit seiner Oma gewohnt hat, die Schule, hat mir das Haus gezeigt, wo seine meth-abhängige Halbschwester lebt. Und das war wirklich ziemlich beeindruckend, in diese Welt so abzutauchen. Und dann kam ich wieder zu Hause an und dann rief mich seine Freundin an und sagte, sag mal, Kerstin, weißt du, wo Steven ist? Und ich da gesagt, nee. Und dann sagte sie, der ist gerade vom FBI verhaftet worden. Arbeitest du beim FBI? Und ihr war natürlich aufgefallen, dass ich alles aufgenommen habe. Mhm. Und sie hatte das Gefühl, ich hätte ihn ans FBI geliefert. Und er ist dann 2 Monate im Gefängnis gewesen. Und dann dauerte es 1,5 Jahre, bis der Prozess stattfand. Und jetzt bin ich vor 4 Wochen das letzte Mal, da ist er von Kentucky nach Washington gefahren. Und da wurde das Strafmaß verkündet. Und er ist zu 8 Jahren im Gefängnis verurteilt worden.
Ja, eine recht hohe Strafe. Man wollte bei diesen Prozessen ja auch Zeichen setzen. Wie bewerten Sie das in dem Fall, den Sie ja auch begleitet haben?
Also die Idee dieser Prozesse war ja im Grunde genommen ein Ereignis, in dem die Demokratie in Amerika angegriffen worden ist. Dieses symbolhafte Bild, dass diese Tausenden von Leuten aufs Kapitol stürzen und man sieht die Gaswolken und die Zerstörung. Dass man diese Erzählung auch durch diese Prozesse in einer Art Bearbeitung und ein Zusammenfinden möglicherweise wieder bringt. Und was man jetzt gemerkt hat, ist, 1000 Leute sind zu Haftstrafen verurteilt worden. 50 davon haben mehr als 5 Jahre bekommen. Und mit jedem Einzelnen, mit dem ich gesprochen habe, der verurteilt worden ist, die glauben immer noch daran, dass die Wahl gestohlen worden ist. Also es hat in den Köpfen der Verurteilten nichts verändert. Auch bei Steven hat sich nichts verändert. Er glaubt mittlerweile das, was natürlich Trump auch seit Monaten, seit Jahren sagt, dass er ein politischer Gefangener ist. An ihm sieht man so traurig, wie Welten oder wie man sich in eine Blase reinbegibt, die ich zum Teil auch gar nicht mehr verstehe. Mhm. Er erwähnt manchmal Narrative, die man nur kennt, wenn man bestimmte...
Wenn man auch so einem YouTube-Kanal folgt.
Ganz genau. Mhm. Und wir haben ganz oft, sagt er zu mir, ich bin so wütend auf dich, weil du weißt so viel über Amerika und das weißt du nicht. Du machst mir doch was vor, du belügst mich. Und ich sage dann immer, ich weiß nicht, was du alles hörst und siehst, aber ich bin irgendwie in einer anderen Nachrichtenwelt. Und das alleine ist schon so eine Sache, wenn man jemanden im Grunde genommen, also der ist mir sympathisch, trotz dem, was er gemacht hat. Und wenn man diese Geschichte von ihm kennt, wie er aufgewachsen ist und wie er dann da auch reingerutscht ist an diesem Tag, dann muss ich sagen, sind 8 Jahre, es erscheint mir halt wahnsinnig hoch, aber er war halt derjenige, der die junge Polizistin verletzt hat und das ist in Amerika immer ein sehr hohes Strafmaß.
Zum Schluss noch eine Frage, die nichts mit Ihren Protagonisten zu tun hat. In Deutschland spricht man ja vom Gummistiefel-Moment, wenn Politiker nach Naturkatastrophen im Wahlkampf entweder nochmal punkten oder im Gegenteil ihren Posten verlieren. In den USA nach den Hurricanes haben Falschmeldungen über den Katastrophenschutz, die den Demokraten schaden sollten, Menschen in Lebensgefahr gebracht. Welchen Effekt könnte Ihrer Ansicht nach diese Naturkatastrophe auf die Wahl haben?
Also die Verknüpfung, die Trump ja gemacht hat und immer noch macht, ist dieses, das Geld wird nicht für euch, ihr, die vom Hurricane bedroht seid und eure Häuser verloren habt, ausgegeben, sondern für die illegalen Einwanderer. Und das ist eine Verknüpfung, die wir ja auch ganz oft in Deutschland sehen. Man muss sich ja mittlerweile vorstellen, unsere Öffentlichkeit ist so laut und so voll und man muss ja immer extremere Sachen sagen. Und auch wenn wir jetzt uns angucken, die Demokraten wollen nicht, dass ihr Fenster in eure Häuser baut oder Kühe auf die Weide schickt. Das sind alles so absurde Formulierungen, aber das scheint ja auch jetzt im Wahlkampf, so hat Trump ja wieder ein bisschen aufgeholt. Und das ist eben das Tragische, glaube ich, an unserer Öffentlichkeit im Moment, dass man mit Vernunft und mit mittigen, versöhnlichen und politischen Nachrichten kaum noch durchbricht.
Vielen Dank. Kerstin Kohlenberg war das, Autorin des Buches Das amerikanische Versprechen, vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Im Tropenverlag erschienen 341 Seiten, 25 €.